hoffe dann, dass ich mich einfach mal überraschen, was so alles noch ansteht.
Ist es nicht alles dasselbe?
Ich glaube, es ist alles dasselbe, oder?
Ich kann bereits sagen, ich bin komplett gescheitert.
Oh nein.
Und ich glaube, ich mache ja meine ganze Street Credibility kaputt.
Es entmystifiziert das Ganze so ein bisschen und das finde ich auch gar nicht verkehrt, weil es ist schon hart. Also,
oh ja.
Ich hatte echt Puls zwischendurch, aber das finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit der Lea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo.
Hallo, ein frohes neues Jahr euch allen.
Auch von mir. Und wenn du schon ein frohes neues Jahr wünschst, wie war denn dein Weihnachten und dein Silvester?
Auch entspannt. Also wir haben im kleinen Kreis gefeiert, logischerweise. Ne? Wäre wahrscheinlich auch ohne Corona kaum anders gewesen. Nur mit meinen Eltern, mit meiner Schwester. Und Silvester haben wir ein Krimi-Dinner gemacht, das war sehr witzig. Und kann ich empfehlen, also aus dem vom Culinario Mortale. Die haben verschiedene so Krimi-Dinner. Die sind sehr stark gescriptet. Also ist jetzt vielleicht für Leute, die sehr rollenspielaffin sind, vielleicht ein bisschen too much. Aber es ist total gut, wenn man mit Leuten mit unterschiedlichem Erfahrungshorizont spielt. Und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben den Mörder am Ende entlarvt.
Wir machen ja fast schon eine kleine Medienschau. Ich habe zu Weihnachten tatsächlich mit meiner Rollenspielrunde noch ein kleines Weihnachtsabenteuer gespielt. Man kann die Entwicklung dieses Abenteuers unter anderem nachhören in der Bonusfolge, die am 23. Dezember online gegangen ist. Da habe ich mit dem Jenny Ventrella für Scherbenfresser ein kleines Weihnachtsabenteuer zusammen entwickelt und mal Probe gespielt, so ein paar Minütchen. Silvester war dann eine sehr ruhige Angelegenheit. Da habe ich mich tatsächlich mit sehr schlechten Dungeons & Dragons-Verfilmungen und mittelguten bis ganz okayen deutschen Rollenspielverfilmungen. Ja, kann man sich geben.
Ja, klingt doch ganz gut.
Dann, wenn wir beim Thema geben sind, wir haben was bekommen, denn der Ingo von Greifenklaue hat uns was gegeben, nämlich ein Pressemuster seines Überraschungspakets. Wer ihn vielleicht kennt, der ist nicht nur ein berühmter Podcaster und ein berühmter Blogger und ein berühmter Fansigner, sondern er hat auch einen kleinen Shop und da gibt es jetzt ganz neue Überraschungspakete.
Und aber wie überraschend sind die denn, wenn wir es jetzt auspacken und allen sagen, was drin ist, Philipp?
Also so wie ich das verstanden habe, musst du einen bestimmten Wert angeben, ich glaube 20, 30 und 50 Euro. Und er packt dann so Zeug rein, was er übrig hat, so meistens Remittenten und so.
Ah, alles klar, okay. Das heißt, jedes Paket sieht ein bisschen anders aus.
So habe ich das verstanden. Dann lass uns das doch mal aufmachen.
Du darfst ruhig aufmachen? Machen.
Ja, okay. Ich und Scheren, das ist immer ein bisschen gefährlich.
Okay, also es ist nämlich wirklich hier noch voll verpackt. Ich habe es jetzt gerade schon kaputt gemacht mit der Schere. Nein, habe ich nicht. Boah. Zack. Da muss ich nochmal mit der Schere ran.
Das ist wirklich gut verpackt.
Gut verpackt, aber offensichtlich auch irgendwie recycelt, was ich ganz gut finde. Dass man so Kartons und sowas häufiger benutzt. So, oh, hier sehe ich schon mal was sehr hübsch aussieht. Oh, einen Würfelbecher mit, so ägyptisch anmutenden Hieroglyphen außen drauf und ein passendes Würfelset in Schwarz und Gold.
Sehr cool.
Sehr hübsch. Dann möchtest du weiter auspacken, darf ich?
Pack du aus, was so viel Freude. Okay. Wenn ihr das Gesicht von Elea sehen würdet.
Sachen auspacken, super. Das ist wie Weihnachten hier. Oh, das ist aber groß hier, wow. Okay, wir haben hier Sea of Clouds. Ein Kartenbrettspiel für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren.
Es ist noch original eingeschweißt. Es ist noch
original verpackt.
Offensichtlich kein Remittent.
Wähle deinen Captain, erobere die Lüfte, werde zur Legende, steht hinten drauf. Sieht süß aus. Strategisches Kartenspiel.
Sehr cool.
Schön. Und jetzt haben wir hier noch eine Reihe Heftchen und Büchlein. Einmal Geächtet von Mike Brooks, eine Novellenreihe.
Von Necromunda, also von genau. So Games Workshop.
Genau. Dann haben wir hier noch einen Comic, The Last Man, von Brian Vaughan und Pia Guerra.
Den will ich haben.
Na, bitteschön. Und Pathfinder Module. Wir sind Hidden Goblins.
Cool, auch original eingeschweißt.
Auch original eingeschweißt, genau. Vier bekannte Goblin-Abenteuer für Pathfinder. Cool. Das war echt umfangreich.
Also so wie ich das verstanden habe, haben wir das 30-Euro-Päckchen als Pressemuster bekommen. Und wenn ich mir das so angucke, allein, dass der Preis von dem original verpackten Pathfinder-Abenteuer schon bei 25 Euro ist, das Spiel original eingepackt, vermutlich auch so um die 20. Der Comic, wir haben ja Buchpreisbindung, 15 Euro.
Hier nochmal 4.
Nochmal 4 Euro?
Hm.
Okay. Das
ja, ist ja nur so ein Novellenheft.
Wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht und da wir jetzt auch ja Würfel bekommen haben und einen Würfelbecher,
ja,
würfeln wir nachher, wer was bekommt.
Ui.
Aber lass uns erstmal weitergehen. Noch einmal übrigens herzlichen Dank für das Presseexemplar, lieber Greifenklaue. Und in den Shownotes wird natürlich der liebe Greifi verlinkt.
Vielen, vielen Dank.
Kommen wir denn mal zum Ask Me Anything. Und ich weiß, du hast auch wieder was.
Ja.
Aber lass mich doch bitte anfangen, weil ich habe, glaube ich, die passendste Frage zu Beginn des diesmaligen Ask Me Anythings. Nämlich, habt ihr eure Vorsätze vom letzten Jahr eingehalten? Und ich habe extra nochmal nachgehört, was denn unsere Vorsätze
super
waren.
Sehr gut.
Und zwar war es bei dir mehr Freizeit strukturieren, mehr fürs Rollenspiel schreiben und deine Zukunft als Autorin planen.
Ich würde sagen, 2 von 3 ist gar nicht so eine ganz schlechte Quote, oder? Also ich würde sagen, Freizeit besser strukturieren, naja, da hat Corona einem ja so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, was das angeht. Dementsprechend ist halt sehr, sehr viel weggefallen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, ich habe ein bisschen auch durch Corona gelernt, mir auch mal Zeit zu nehmen, wo ich nichts machen muss. Also wo ich halt wirklich mich einfach auf das Sofa setze und Switch spiele zum Beispiel. Das ist mir vorher schwerer gefallen, das geht jetzt eher. Und ich habe tatsächlich auch fürs Rollenspiel durchaus ein paar Sachen geschrieben. Nicht so viel, wie vielleicht hätte gehen können, aber ging. Autorenmäßig ist dafür jetzt nicht so viel passiert dieses Jahr, was nicht so überraschend ist angesichts der Umstände. Ja, das ist okay. Was war es bei dir?
Ich hatte tatsächlich nur eine Sache, die ich mir gewünscht habe. Und ich kann bereits sagen, ich bin komplett gescheitert.
Oh nein.
Nämlich, ich wollte mehr Rollen spielen als Spieler, weil ich ja immer als Spielleitung agieren muss. Das ganze Jahr über einmal online war ich Spieler und einmal auf einer Convention 2 Abenteuer. Andererseits, ich habe das Privileg, was viele nicht haben, dass ich ja mit den Instagram-Girls eine super geile Rollenspielrunde habe. Da leite ich auch sehr gerne. Aber ich habe jetzt schon die mal so ein bisschen angefixt, dass sie auch mal versuchen zu leiten. Und ich hoffe, sie finden den Mut, das auch zu machen, damit ich vielleicht wenigstens in diesem Jahr endlich mal öfters spielen kann und nicht immer nur Spielleiter sein muss. Ja, ich hätte noch eine Frage, die in Richtung der Zukunft geht. Mhm. Soll ich die gleich machen oder möchtest erst du deine Ask Me Anything?
Können wir gerne. Ich habe auch eine ähnliche Ask Me Anything-Frage. Vielleicht ergänzt sich die ganz gut.
Okay. Auf welchen Nerdkram freut ihr euch 2021 am meisten?
Hui. Gute Frage.
Soll ich erst?
Ja, mach du mal. Ich überlege.
Okay. Ich kannte die Frage ja schon, weil ich habe sie ja zugesendet bekommen. Deswegen habe ich ein bisschen überlegen können, im Gegensatz zu dir. Also beim Rollenspiel freue ich mich sehr auf Paulson's Peak. Das ist ein kommendes Spielbuch, geschrieben von oder wird gerade noch geschrieben von Jörg Benne. Der hat letztens das Verax geschrieben. Das war eines der besten Spielbücher der letzten 2-3 Jahre. Und gezeichnet von David Stege. Der kann so toll zeichnen, dass wir ihn unter anderem auch für unser Merchandise als Zeichner gewinnen konnten. Darüber redet man nachher noch. Und das soll eine Mischung sein aus so einem Grafik-Adventure, also herumlaufen, Gegenstände finden und anwenden, Escape Room, also Rätsel knacken und halt einen typischen Rollenspielbuch.
Cool.
Bei den Comics freue ich mich auf den nächsten Sonnenstein-Band. Da konnte ich schon sehen, dass fleißig gezeichnet worden ist. Ich glaube, jetzt die ersten 100 Seiten sind fertig. Und auf den Abschlussband der München 1945-Saga. Das ist aber eine Liebesgeschichte, die halt in München 1945 spielt. Und ich glaube, ich mache hier meine ganze Street Credibility kaputt, weil die beiden Comics, auf die ich mich freue, sind Liebesgeschichten. Aber jeweils sehr gute Liebesgeschichten. Beim Film freue ich mich sehr auf Justice League, den Snyder Cut, weil ich ja diesen superheroischen Stil vom Zack Snyder ziemlich mag, auch wenn zugegebenermaßen er als Regisseur toll ist, aber als Autor von Drehbüchern jetzt nicht der allerbeste, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und tatsächlich habe ich sogar ein Computerspiel gefunden, was auf meinem super alten Laptop läuft, nämlich Inculinati. Das kann man gerade schon die Demo runterladen. Irgendwann in diesem Jahr soll die Vollversion rauskommen. Das ist so ein runden Strategiespiel und ist aber optisch, weißt du, so im Mittelalter, wie die Mönche mal die Bücher verziert haben. Mit diesen Fabelwesen.
Ah, okay.
In diesem Stil ist es gehalten. Sieht sehr cool aus. Ich denke mal, ich werde einfach mal von allem ein paar Links runtersetzen in die Shownotes. Dafür sind sie da. Und ich hoffe, du hast dir jetzt was überlegt.
Ich habe gerade überlegt, also ich kann mich erinnern, was Filme und sowas angeht, dass zumindest unter denen, die jetzt groß angekündigt sind für 21, nicht so wahnsinnig viel dabei war, wo ich jetzt so richtig gehypt bin. Also ich glaube, ich werde mir sicherlich einige anschauen. Ich bin einigermaßen gespannt auf Dune und auf Wonder Woman, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ey wow, muss ich sofort, wenn irgendwie im Kino ist, anschauen. Ich hoffe, dass 21 die nächste Staffel von The Boys kommt.
Oh ja.
Da hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf. Aber es ist im Moment natürlich alles ein bisschen schwierig mit Corona. Man weiß ja nicht, wie lange sich die Sachen dann irgendwie verzögern. Ansonsten, rollenspielmäßig und so, tue ich mich schwer. Jetzt irgendwie gibt es jetzt nicht so dieses eine Produkt, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf. Also der Jurist und ich haben ja jetzt so ein bisschen die V5 von Vampire the Masquerade entdeckt. Da gibt es ein paar coole Sachen, die nächstes Jahr hoffentlich auch auf Deutsch rauskommen, unter anderem der London-Kampagnenband, der vielleicht hoffentlich auch auf Deutsch erscheinen wird nächstes Jahr. Und da wir in London spielen, wäre das sehr schick. Aber da kommt jetzt generell ganz viel noch. Und da bin ich echt schon gespannt drauf, was da noch so alles zusammenkommt. Genau. Bücher und so weiß ich jetzt auch tatsächlich gar nicht konkret, ob es da irgendwas gibt, wo ich sage, nächstes Jahr unbedingt. Ich weiß ein paar Sachen, die erscheinen, ein paar Sachen, die, auf die ich mich freue und die sicherlich cool werden. Aber da lasse ich mich einfach mal überraschen, was so alles noch ansteht.
Dann überrasch mich mal mit deinen Ask Me Anything-Fragen.
Genau. Vielleicht eine, die jetzt gut dazu passt, wenn wir schon ins neue Jahr gucken. Welche großen Projekte oder Themen würden wir gerne auf unsere Agenda setzen für nächstes Jahr?
Da du ja heiratest, würde ich super gerne quasi einen Live-Podcast von deiner Hochzeit aufnehmen. Also kann ich dann wirklich so, wie so bei den Adelshochzeiten, ja, die Braut kommt jetzt in das Standesamt herein, sie trägt ein grünes Kleid und weiße Spitzenhandschuhe. Der Bräutigam trägt eine Krawatte mit einem Windsor-Knoten. Super. Und dann jetzt fließen die Tränen und ich muss gleich mitweinen. Ich glaube, das wäre mega witzig.
Das wäre total gut, ja. Also jetzt mal abseits vom Podcast habe ich ja zumindest noch eine Buchveröffentlichung, die ansteht nächstes Jahr, die eigentlich schon letztes Jahr hätte passieren sollen, dann aber auch Corona-bedingt jetzt verschoben worden ist, weil Mutterschoß, also der Folgeband von Opfermond, ja, erscheinen wird demnächst. Das ist so mein großes Ding für 2021. Und ja, podcastmäßig, mal schauen, wäre natürlich schön, wenn wir irgendwie zumindest im späteren Verlauf des Jahres nochmal irgendwo auf Conventions fahren könnten. Mal gucken, wie es läuft.
Was haben wir noch?
Genau, dann eine Frage, die noch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar, gibt es ein Buch, eine Serie, wie auch immer, die du liebst, wo du aber gerne konkret etwas verbessern würdest? Also kein Reboot oder irgendwie einen konkreten oder irgendwie einen Retcon oder so, sondern so eine konkrete Schraube, die du gerne verändern würdest.
Da würde ich auch mal das Überlegen wählen und du darfst mal sagen, was du nehmen würdest.
Ich habe zwei Ideen. So ein bisschen überlegt, weil es ist tatsächlich schwierig, irgendwas, was ich sehr, sehr gerne mag, da tue ich mich dann oft schwer zu sagen, ich würde was ändern, weil das nehme ich dann gerne so, wie es ist, auch wenn mir vielleicht nicht alles 100% gefällt, aber da ich das letztes Jahr erst geguckt habe, ist mir eingefallen, ich habe ja Castle geschaut gegen Ende des Jahres, die ersten 3 oder 4 Staffeln, glaube ich, und das hat mir, die ersten beiden Staffeln habe ich echt weggeguckt, die haben mir mega gut gefallen. Die Fälle sind auch immer noch okay darüber hinaus. Aber was echt so ein bisschen hängt, ist der Nebenplot, der mitläuft. Also der Beziehungsplot zwischen Castle und Beckett. Und da, wenn man irgendwie so ein bisschen geschickter diesen Plot aufgebaut hätte oder das nicht so auf immer so on-off und Missverständnisse und Beziehungskram und so gelegt hätte, sondern irgendwie auf eine etwas stringentere Geschichte dieser Beziehung, glaube ich, wäre ich auch lieber am Ball geblieben. Aber so habe ich dann irgendwann so ein bisschen die Lust verloren, leider. Wie sieht's bei dir aus?
Es gibt eine Polizei-Action-Serie, die ich sehr gerne gucke, nämlich SWAT. Die läuft auf Amazon Prime, ist so eine typische amerikanische Serie, so eine heldenhafte Spezialpolizeitruppe, die die ganze Zeit Geiseln befreit und mit Blendgranaten rumschmeißt. Und ich habe 23 Folgen pro Staffel mit einem Verbrecherfall, mit einer Geiselnahme pro Woche. Und im Nebensatz klingt so ein bisschen an, so ein bisschen Rassismusproblematik, gerade auch, weil zum Beispiel der Chefpolizist selber ein People of Color ist und aus einer von den Ghettos kommt. Und das immer mal so ein bisschen nebenher und in ganz homöopathischen Dosen, damit so dieser typische mittlerer Westen-Zuschauer das noch angucken kann, ohne sich aufzuregen, dass irgendwie eine linksgrüne Gutmenschen-Agenda dahinter steckt. Und ich glaube, man könnte das viel besser zusammenfassen. Also wenn das so eine Netflix-Miniserie wäre, so 10 Folgen, man köchelt quasi die ganzen sinnlosen Plots of the Week weg und bleibt ganz konkret bei, es gibt die und die Probleme, vielleicht noch auf soziale Probleme hinweisen, Rassismusprobleme bei der Polizei hinweisen. Man kann ja trotzdem Blendgranaten schmeißen, das ist ja auch cool, aber man könnte das ruhig ein bisschen sozial relevanter machen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung tatsächlich, dass es vielleicht in die Richtung geht, weil ich habe jetzt den Trailer gesehen von der 4. Staffel und zumindest wird da zum Beispiel der Tod von George Floyd aufgegriffen und die Black Lives Matter Bewegung. Vielleicht geht's ja tatsächlich in die Richtung und meine Idee ist wegweisend gewesen. Wir werden mal sehen.
Interessant.
Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Und natürlich, wir machen noch mal ein bisschen Werbung. Wir haben Merchandising in Zusammenarbeit mit Ivys Geek und Nerd World oder Nerd und Geek World. Ich weiß es immer nicht genau. Guckt einfach unten in die Shownotes. Bis jetzt gibt es Tassen, bald gibt es noch ein bisschen mehr, auch neue Motive. Und die Erlöse gehen vollständig an den Künstler. Denn ihr wisst, mit Corona und Künstler ist alles nicht so einfach. Deswegen, er hat es verdient.
Auf jeden Fall.
Dann habe ich noch eine Frage an die Star-Autorin. Wow. Ich wusste jetzt
die ist wo?
Ich wusste nicht genau, wo ich die unterbringen sollte. Deswegen habe ich gedacht, nehmen wir was als Thema vor dem Thema. Vielleicht kann ja auch jemand von den ZuhörerInnen partizipieren davon. Nämlich, wie erhält man denn langfristig das Interesse der LeserInnen an der Reihe zum Beispiel? Also, wie ich darauf komme, ich habe dieses Jahr 2 Serien ziemlich hart geguckt und bei der einen hatte ich plötzlich kein Interesse mehr und bei der anderen, die gucke ich immer noch. Und zwar einmal Brooklyn Nine-Nine und Archer. Und das sind beides so Workplace-Comedies mit ein bisschen Action, einer sehr ähnlichen Figurenkonstellation, zum Beispiel einem kindischen Mann und einer professionellen Frau und sogar demselben Running Gag, fast identisch. Und bei Archer bin ich irgendwie nach der 3. Staffel ausgestiegen und habe gedacht, egal ob die jetzt 10 Staffeln haben oder 11, ist mir egal. Und bei Brooklyn Nine-Nine, obwohl es halt fast dasselbe ist, es kommt irgendwie, wenn die Folge raus ist, kommt jetzt schon die 6. Staffel und oh mein Gott, ich bin so aufgeregt.
Gute Frage. So lange Serien habe ich ja noch nie geschrieben, deswegen kann ich das natürlich nicht abschätzen. So aus meiner eigenen Erfahrung jetzt eher als Konsumentin würde ich sagen, für mich kommt es immer extrem darauf an, ob die Figurenentwicklungen immer wieder irgendwie neue Wendungen und neue Entwicklungen nehmen. Weil wenn das alles so vor sich hin plätschert, wird es irgendwann uninteressant, wenn man das Gefühl hat, da wird immer auf Teufel komm raus neuer Konflikt generiert, ohne dass man das Gefühl hat, das passt jetzt organisch gut zu den Figuren. Dann passt's auch nicht. Also ich habe das jetzt auch ähnlich erlebt. Ich habe ja vorhin erzählt, mit Castle bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Jetzt gucke ich gerade White Collar, was eigentlich von der Grundidee sehr ähnlich ist. Es gibt auch quasi diesen Spezialisten, in Anführungszeichen, diesen Outsider, der der Polizei irgendwie bei Fällen hilft. Aber White Collar gucke ich gerade mit einer großen Begeisterung und gucke das wahrscheinlich auch noch die nächsten 3 Staffeln, außer es wird plötzlich irgendwie sukzessive schlechter, weil ich da einfach das Gefühl habe, die Nebenplots, die neben den Fällen noch so funktionieren, die sind irgendwie langfristiger konstruiert und irgendwie stimmiger konstruiert als bei Castle, wo es eben immer nur um diese Beziehungsgeschichten geht, die sich dann irgendwann totlaufen, leider einfach. Also das ist für mich so ein entscheidender Faktor, ob man an jetzt eine Serie, die keinen also die Serie dranbleibt, die jetzt nicht so eine, so eine Gesamthandlung erzählt, wie bei, weiß nicht, jetzt Breaking Bad oder irgend sowas. Und, sondern wo es halt irgendwie immer wieder von vorne losgeht. Würde ich, wäre jetzt so meine Idee dazu. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Dann kommen wir mal zum Medienschau-Update. Das kam ja tatsächlich letztes Mal, wo es seine Premiere gefeiert hat, wirklich gut an. Und ich möchte ein Update geben. Ich habe gerade noch, bevor wir aufgenommen haben, die letzte Folge geguckt. Nämlich Star Trek Discovery, die dritte Staffel. Original besprochen in der Episode 15. Also die ersten beiden Staffeln. Und zwar ganz kurz, worum geht's? Am Ende der zweiten Staffel sprang das titelgebende Raumschiff Discovery mehr als 900 Jahre in die Zukunft. Und entsprechend muss sich die Crew erstmal ein bisschen zurechtfinden, weil alles ist neu und modern, was halt gar nicht so einfach ist, auch weil die Föderation zusammengeschrumpft ist. Denn so ein Jahrhundert zuvor gab es den sogenannten Brand, da sind plötzlich alle Raumschiffe gleichzeitig explodiert. Und die Crew rund um Michael Burnham, das ist die Protagonistin, machte sich dann zur Aufgabe herauszufinden, was diesen Brand ausgelöst hat. Und außerdem versuchen sie, die ganzen verloren gegangenen Verbündeten wieder davon zu überzeugen, wie geil eigentlich die Föderation ist. Und die dritte Staffel gilt, zumindest was so KritikerInnenmeinungen sind, als die beste bisher. Und tatsächlich würde ich das für die erste Hälfte der Staffel auch so unterschreiben. Da fliegt man halt rum und entdeckt sozusagen neue Welten und absolviert das Abenteuer der Woche. Und da kommt tatsächlich sowas wie ein Star Trek-Gefühl auf. Wie es schon, sagen wir mal, bei der Enterprise war. Danach baut die Staffel jedoch massiv ab, weil wieder die alten Schwächen hervortreten. Also beispielsweise Michael Burnham ist halt so eine typische Mary Sue. Also die kann einfach alles und löst alles und heult ein bisschen rum die ganze Zeit. Und die Drehbücher sind manchmal schon fernab von jeder Nachvollziehbarkeit. Und dann verbraucht man auch noch zwei komplette Folgen damit, dass man eine mögliche Spin-off-Serie anteasert für eine Figur, die eh niemand mag. Und ob diese überhaupt kommt, diese Spin-off-Serie, wer weiß. Hätte ich nicht gebraucht, vor allen Dingen, es sind zwei Folgen von 13, also du hast wirklich massiv Möglichkeiten verschwendet. Und dann ist die Auflösung der Staffelhandlung, ich habe es ja gerade noch mit dir zusammengeschaut, rund um diesen Brand ziemlicher Käse, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz hat mich diese Staffel bis auf wenige Folgen und vor allem halt in der zweiten Hälfte durchaus ordentlich unterhalten. Man muss halt mit der Prämisse rangehen, dass es eben kein, in Anführungszeichen, echtes Star Trek ist und dass man mehr so leicht verdauliche Sci-Fi-Action, so einen kleinen Sci-Fi-Snack bekommt. Das ist jetzt kein Star Trek, wie man es kennt, von Captain Picard oder so. Und es gibt ja auch ein paar gute Sachen. Beispielsweise bekommen manche der immer schon sträflich vernachlässigten Nebenfiguren einen Hauch von mehr Komplexität. Also beispielsweise bekommt der Chefingenieur Paul sowas wie ein Ziehkind. Und dank der vielen, vielen Millionen US-Dollar Produktionskosten sieht es auch wirklich sehr nett aus. Ich gebe ja mal so eine Schulnote und ich würde sagen, die erste Hälfte bekommt eine wirklich gute 2. Die zweite Hälfte eher 3-, vielleicht sogar 4 an manchen Stellen. Jo.
Mir ist gerade eingefallen, ich hätte tatsächlich sogar noch ein Medienschau-Update.
Dann bring es rein.
Und zwar, du hast, das ist länger her, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, das Vertagen-Abenteuer Tod in Venedig.
Ganz genau.
Rezensiert. Das habe ich jetzt gespielt, tatsächlich.
Und wie war's?
Geil. Also es ist, ich habe ja damals extra nicht zugehört, als du es rezensiert hast, damit ich mich nicht spoilere, weil ich es eben nochmal spielen wollte. Und also es ist insofern ungewöhnlich, weil es ja ein Abenteuer für 2 SpielerInnen und sogar 2 SpielleiterInnen ist. Wir haben es mit einer Spielleitung gespielt, weil Social Distancing und so. Aber das war auch in Ordnung. Es ist schon hart. Also
oh ja.
Ich hatte echt Puls zwischendurch, aber das finde ich gut, weil ganz ehrlich, wenn ich ein Horrorabenteuer spiele, dann will ich da Puls haben. Das ist okay. Es ist halt sehr, sehr narrativ. Also es führt einen sehr klar an einer gewissen Erzähllinie entlang. Das ist auch so gewollt. Das kann man als Railroading bezeichnen. Ich empfinde es aber bei so narrativ gesteuerten Horrorszenarien nicht als unangenehm. Ich habe mich da auch nicht gegängelt gefühlt. Und es hat echt Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Das war sehr cool.
Ich fand es schon mega grausam.
Es ist super hart.
Das ist so überhaupt nicht meine Art vom Rollenspiel.
Schon geil. Also, wie gesagt, ich hatte echt zwischendurch so 180 Puls, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist halt, wie wenn man einen guten Horrorfilm schaut. Ja, wenn ich mich nicht grusel, dann kann ich es ja auch bleiben lassen. Und es schaffen nicht so viele Horror-Rollenspiel-Settings oder Szenarien, dass ich wirklich sage, da ist mir die Pumpe gegangen. Also von daher, Respekt.
Ein großes Lob also an die MacherInnen von Fdangen.
Ja, es ist ein Macher, soweit ich mich erinnere. Ich habe leider seinen Namen jetzt gerade nicht parat, aber vielen Dank auf jeden Fall. War ziemlich geil.
Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist meine Medienschau. Und es ist tatsächlich fast auch schon wieder ein Medienschau-Update, denn es geht um Thief Sisters Band 1 und 2. Das ist ein deutscher Indie-Comic von Heinz-Olaf Klöppel und ist ein Spin-off des erfolgreichen Mystery-Krimis Touch. Den habe ich in der 5. Podcast-Folge, damals noch mit Herbert, ja eher so mittelbegeistert rezensiert, im Gegensatz zu Herbert, der das richtig abgefeiert hat. Aber dann habe ich ein Jahr später, nachzuhören in der 9. Podcast-Folge, den Heinz-Olaf noch mal kurz interviewt und hat er mir tatsächlich richtig Lust auf das Spin-off gemacht. Und worum geht's? Um die Thief Sisters, also um die Diebsschwestern. Im Gegensatz zu Touch haben wir hier keine Mystery, sondern ganz klassische Heist-Action. Daher, es gibt die zwei Schwestern, die Titelgebenden, von denen die ältere eine professionelle Ex-Diebin ist und die jüngere in ihre Fußstapfen treten will, weil wertvoller Familienbesitz geraubt wurde und auch noch die Eltern verschwunden sind. Wie es der Zufall will, macht Lexi, so heißt die jüngere Schwester, ein Praktikum bei einer Sicherheitsfirma, die eben genau diesen gestohlenen Familienbesitz bewacht. Und dann gibt es halt allerlei Verwicklungen und Einbrüche, eben was man von einer guten Heist-Story so erwartet. Etwas befremdlich finde ich ja lediglich, dass es so ein wenig Romantic Interest zwischen Lexi und ihrem Chef gibt. Oder er wird zumindest angedeutet, bestimmt kommt dann noch ein bisschen mehr in den späteren Folgen, obwohl das Mädel erst frische 17 ist und der Chef halt wesentlich älter. Also er ist jetzt nicht super alt, aber selbst wenn er so alt wäre wie ich bin doppelt so alt wie Lexi, ist schon ein bisschen seltsam. Da muss ich gleich an den Wendler und seine Kindfrau denken. Wow. Die Geschichten der beiden bisherigen Hefte haben zwar einen gemeinsamen Metaplot, aber man kann sie auch einzeln für sich lesen. Denn wirklich komplex ist das jetzt nicht, denn so viel Tiefgang passt jetzt nicht auf jeweils 24 Seiten. Vollkommen verständlich. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Gerade bei einheimischen Comics haben wir ja gelegentlich das Problem, dass die Comics in Anführungszeichen typisch deutsch aussehen. Auch Thief Sisters hat mitunter einen eigenwilligen Look, aber insgesamt leistet der polnisch-französische Autor Dekaocic, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, doch ordentliche Arbeit. Das ist auch im internationalen Maßstab vorzeigbar und es muss es auch sein, weil die Reihe eben nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch zu kaufen gibt. Ein wenig stört mich hier lediglich, dass das Male Gaze ein bisschen sehr offensichtlich ist. Also beispielsweise wird gleich auf der ersten Seite des zweiten Comics die 17-jährige Lexi, die nur mit einem Handtuch bekleidet ist, schon von ziemlich weit unten gezeichnet. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, meiner Meinung nach. Davon aber mal abgesehen, ist es eine wirklich stabile Comicserie, die es hoffentlich noch auf viele weitere Ausgaben bringen wird. Also Heinz-Olaf, wenn du für das nächste Heft wieder crowdfundest, dann kannst du auf meine 5 Euro zählen.
Yay!
Dann die normale Medienschau.
Jawohl. Starten wir mit was Gemeinsamem oder soll ich anfangen?
Du darfst anfangen.
Ich darf anfangen, okay. Ich habe dieses Mal ein Rollenspiel mitgebracht. Und zwar habe ich Ende letzten Jahres zum ersten Mal Alice is Missing gespielt. Alice is Missing ist ein Erzählrollenspiel, ist per Kickstarter finanziert und stammt aus dem Hause Hunters Entertainment. Die haben schon andere Erzählspiele gemacht, wie Kids on Bikes zum Beispiel oder Icarus. Und Alice is Missing ist ein sogenanntes Silent Role-Playing Game, denn es wird vollständig über Text-Messenger gespielt. Die SpielerInnen nehmen die Rolle von Teenagern ein in diesem Setting, die alle aus so einem verschlafenen amerikanischen Nest stammen und deren Freundin Alice verschwindet zu Beginn der Spielsession spurlos und die Teenager versuchen rauszufinden, was Alice zugestoßen ist. Von der Stimmung her ist es eher so ein bisschen düster angehaucht. Es erinnert ein bisschen an Life is Strange, allerdings ohne diesen übersinnlichen Zeitreise-Aspekt, sondern schon ganz normal contemporary. Und die SpielerInnen, also es geht damit los, dass man gemeinsam die Charaktere erschafft, die Beziehungen zueinander festlegt und das Setting definiert. Das passiert auf rein narrativer Ebene. Es gibt keine Spielwerte oder irgendwas, auf die gewürfelt wird. Man erarbeitet das einfach gemeinsam. Es wird auch empfohlen, Lines and Veils zum Beispiel festzulegen, also gewisse Themen, die man anspielen möchte, die man vielleicht nicht anspielen möchte. Wo sind so die einzelnen Grenzen? Denn das Spiel kann natürlich auch Gewalt, sexuelle Gewalt oder ähnliche Aspekte thematisieren. Deswegen wird das eben empfohlen, das vorher so ein bisschen festzulegen, was man möchte und was nicht. Das Spiel ist dann konkret auf 90 Minuten getimed. Es läuft auch ein Timer mit. Und in der Zeit kommunizieren die Charaktere eben ausschließlich über Textmessenger. Und das passt natürlich zu so Teenagern wirklich sehr, sehr gut. Man kann sich auch Emojis schicken, GIFs schicken, was auch immer. Und alle 5 bis 10 Minuten werden so zeitkritische Karten gezogen, so Prompts, die dann die Handlung in eine gewisse Richtung lenken. Durch diese Textnachrichten ist das Spiel erstaunlich immersiv. Also man würde das gar nicht glauben, weil man ja nicht mal an einem Tisch sitzt. Also wir haben das natürlich online gespielt, bietet sich jetzt auch einfach an aufgrund des Systems. Und man weiß auch nicht, wie das Ganze endet und in welche Richtung sich das entwickelt. Das ist einfach immer so ein bisschen unterschiedlich, dadurch bleibt es auch sehr spannend. Allerdings ist es jetzt so, dass dass die Anzahl der Charaktere, der Relationships und auch die individuellen Geheimnisse eher limitiert sind, ist es jetzt nichts, was man jede Woche spielen könnte oder so. Dann wird es doch ein bisschen repetitiv. Vielleicht kommt da auch noch was. Man könnte sich natürlich auch selber da noch entsprechend was überlegen, wenn man das möchte. Genau, die Karten sind aber auch angemessen vage formuliert. Es ist viel Raum für eigene Interpretationen. Also man hat durchaus einen Wiederspielwert. Es ist nicht so, wie bei einem Exit-Game oder so, dass man es einmal gespielt hat und dann ist es vorbei. Es ist, wie gesagt, dadurch, dass es rein über Messenger funktioniert, eigentlich optimal geeignet für Spiele via Social Distancing. Es wirklich keine Notwendigkeit gegeben ist, an einem Tisch zu sitzen. Ist aber auch möglich. Also es gibt ein physisches Kartenset, das kostet, glaube ich, $20. Es gibt aber eben auch das Roll20-Setup für 20 Euro, wo man dann auch das PDF mit dem Spielanleitung dazu bekommt. Und das Roll20-Setup ist halt sehr hilfreich, weil man dann, da kann man quasi gemeinsam dann die Karten ziehen, man hat das Spielbrett vor Augen, man kann die Charaktere anlegen. Dadurch kann man das eben ganz gut steuern, ist jetzt aber nicht unbedingt notwendig, wenn man das mit den Karten anders löst. Geht auch, es gibt auch ein Discord-Template. Ich glaube, das ist sogar umsonst, ich weiß es aber nicht. Dann bekommt man eben die ganzen Kanäle und Rollen und so weiter schon vorgegeben, dass man direkt über Discord dann diese Messenger-Teile spielen kann. Ich habe es jetzt 2-mal gespielt in 2 unterschiedlichen Runden und ich habe beide Male echt eine Menge Spaß gehabt dabei. Also es ist wahnsinnig immersiv, also man taucht da echt tief rein und gerade so dieses, die Charaktere können sich nie an einem Ort aufhalten, sondern du bekommst immer nur mit, was sie tun, du kannst aber nicht eingreifen. Und das ist tatsächlich, das jagt den Puls echt ordentlich rauf, wenn man sich da so ein bisschen reindenkt. Das war echt spannend, hat Spaß gemacht und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wer da mal Lust hat, das auszuprobieren. Ich fand's echt ziemlich cool.
Wie ist das denn spielmechanisch organisiert? Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, man kann Karten ziehen, dann klingt es für mich ja, dass es eine Spielleitung gibt, die Karten zieht.
Nee, ist es tatsächlich nicht. Es ist spielleitungsfrei. Also es ist zwar schon so, dass eine Person übernimmt sozusagen die führende Rolle, also initiiert die Diskussion und so weiter. Aber das ist auch schon alles. Die Karten werden eben nach bestimmten Zeitabschnitten gezogen. Und es wird am Anfang festgelegt, wer welche Karte zieht, also zu welchem Zeitpunkt. Und auf den Karten steht dann alles drauf, was passieren soll. Und es gibt auch verdächtigen Karten und Ortskarten, die man dann kombinieren kann. Also eigentlich funktioniert es dann alles ohne dass man irgendwie eine Spielleitung braucht, die das alles koordiniert. Es ist am Anfang, muss man erstmal ein bisschen gucken, dass man weiß, wie sehen diese Karten eigentlich aus, was soll da passieren, wie viel Freiraum habe ich tatsächlich in der Gestaltung. Das ergibt sich dann aber im Laufe des Spiels relativ schnell, hatte ich den Eindruck.
Und sind dann alle Mitspielenden quasi in einem Chatraum oder chattet ihr da jeden einzeln an?
Beides. Also einmal hat man einen gemeinsamen Chat. Da sollen auch die ganzen wichtigen Spielinformationen reinkommen, damit auch wirklich alle immer die gleichen Infos haben. Es ist aber auch möglich, dass man nebenbei noch privat die anderen Leute persönlich anschreibt und mit denen Informationen austauscht. Je nachdem passend auch, wie man zum Beispiel die Relationships gewählt hat oder wie bestimmte Beziehungen zwischen den Figuren sind. Es ist auch tatsächlich, das Spiel ist an 3 bis 5 Leute geeignet. Ich würde tatsächlich empfehlen, es eher zu 4 oder zu 5 zu spielen, weil je mehr verschiedene Beziehungen zwischen den Charakteren da sind, desto mehr Anspielmöglichkeiten gibt es auch. Das macht das Spiel tatsächlich eher besser als schlechter. Oft ist es ja so, wenn man viele Leute am Tisch hat, wird es komplizierter und irgendwie unübersichtlicher. Hier habe ich eher das Gefühl, das Spiel gewinnt, wenn man mit mehr Leuten spielt.
Und so wie ich das verstanden habe, kann ja auch mal irgendwann sein, die Alex ist missing, weil der Kettensägenmörder sie gefangen hat.
Ja, genau.
Und gibt es so eine Art Probensystem? Angenommen, ich werde jetzt plötzlich gejagt oder wird es wirklich rein erzählerisch abgehandelt?
Es gibt, glaube ich, am Schluss 1-2 Karten. Also das sind dann diese 5-10 Minuten Karten mit einer 50-50-Möglichkeit, wo man dann eine Münze wirft. Aber wenn du dich da einfach für eine entscheidest, die du narrativ gerade spannender findest, ist genauso okay. Das ist aber wirklich die einzige Möglichkeit, hier irgendwie so ein Zufallselement mit reinzubringen. Plus halt die Tatsache, dass man immer unterschiedliche Karten zieht. Und ich glaube, es gibt jede Zeitkarte gibt's halt ein paar Mal im Spiel. Und man hat halt immer nur eine, die auch tatsächlich dann eine Rolle spielt.
Das klingt wirklich spannend.
Das ist cool. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Dann haben wir noch so ein bisschen gemeinsame Medienschau. Genau. Dann lass uns doch mal über den Gruselcomic reden, den du zu Weihnachten geschenkt bekommen hast.
Ja, ich habe von Judith, von meiner Schwester, die lebende Tote zu Weihnachten bekommen. Also Text von Olivier Vatin und die Zeichnung von Alberto Varanda aus dem Splitter Verlag. Und es ist, da bist du jetzt der Experte, ist es ein Comic oder ist es ein Graphic Novel?
Ist das nicht alles dasselbe?
Ich glaube, es ist alles dasselbe, oder?
Aber tatsächlich ist es schon so durchaus komplex und wenig auf leichte Unterhaltung ausgelegt. Wenn man das Graphic Novel nennen würde, wäre einem, glaube ich, niemand böse.
Ich glaube auch. Also ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, dass das so ein bisschen so eine Trennung ist, die viele Comic-Schaffende gar nicht so gerne mögen, weil das so eine Unterhaltungs- versus ernsthafte Literaturtrennung macht. Okay, wir sprechen also von einem Comic. So. Auf jeden Fall kombiniert die lebende Tote so ein bisschen Gothic-Horror, so ganz klassischen Gothic-Horror mit Science-Fiction-Elementen und ist damit so ein bisschen angesiedelt irgendwo zwischen Jules Verne, Mary Shelley und H.P. Lovecraft. Die Story ist relativ knapp erzählt, da will ich jetzt auch gar nicht so viel spoilern. Die Tochter der Forscherin Martha kommt bei Ausgrabungen auf dem verheerten Planeten Erde ums Leben. Das Ganze spielt in einer nicht näher klassifizierten Zukunft, wo die Erde eben ziemlich postapokalyptisch am Arsch ist. Und die Mutter, also Martha, ist nicht bereit, sich mit dem Tod ihrer 10-jährigen Tochter irgendwie abzufinden und wirbt den Wissenschaftler Joachim an, der ihr helfen soll, irgendwie ihre Tochter zurück ins Leben zu bringen. Ganz egal, was es kostet. Es geht also so ein bisschen um so eine Frankenstein-Friedhof der Kuscheltiere-Metaphorik. Das Setting wird nur recht knapp angerissen. Es gibt eben diese postapokalyptische Erde. Es gibt irgendwelche übersinnlich begabten Wesenheiten und scheinbar irgendeine Art Regime, das alle Schriften aus der Vergangenheit der Weltgeschichte verbietet. Viel mehr erfährt man nicht, aber diese Versatzstücke reichen schon, um sich so ein einigermaßen stimmiges Bild zu machen. Ich hätte mir aber tatsächlich an einigen Stellen gewünscht, dass der Comic sich so ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, die Welt und die Figuren vorzustellen. Dadurch, dass es aber ein in sich geschlossener Band ist, passiert es halt recht knapp, eher wie bei einer Kurzgeschichte, dass man einfach reingeschmissen wird und das passt dann schon. Die Zeichnungen sind auf jeden Fall beeindruckend, sehr großflächig auch zum Teil, sehr grob auch, aber trotzdem detailliert. Und die haben auch durchaus Wucht. Also ist auch schön, einfach das immer mal wieder durchzublättern, sich einfach nur irgendwie die Bilder auf sich wirken zu lassen. die Elemente, so diese typische Gothic-Horror, es spielt teilweise auch wirklich in so einem Dracula-esken Schloss, kommt einem schon irgendwie alles sehr bekannt vor, es sind so bekannte Versatzstücke, man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt was ganz was Neues, was man da bekommt. Es ist eher so eine Art gelungener Cocktail aus bekannten Stilelementen, aber das Rezept funktioniert gut. Also ich hatte so ein bisschen so diese Space 1889 Vibes teilweise durch diese Vermischung aus irgendwie Gothic Horror mit Science Fiction, aber es ist schon moderner angelegt. Also es sind, also auch die wissenschaftlichen Errungenschaften sind ein bisschen moderner. Der einzige Wermutstropfen ist tatsächlich nur, dass es sehr kurz ist. Also man hat das Gefühl, gerade wenn es richtig losgeht, ist der Comic eigentlich schon wieder vorbei.
Ich bin ja ein bisschen überrascht worden tatsächlich, wenn du so die ersten, weiß ich nicht, vielleicht 10 Seiten liest, vielleicht auch 20 Seiten, oder du siehst zum Beispiel auf der Splitter-Homepage, kann man ja immer mal so reingucken in die ersten paar Seiten digital, dann denkst du, es ist ein ganz generischer Endzeit-Science-Fiction-Comic.
Ja.
Der halt auch aussieht wie ein ganz generischer Endzeit-Science-Fiction-Comic. Also ich glaube, wenn du irgendeinen franco-belgischen Comic aufschlägst, der in dieser Epoche spielt, sehen die alle gleich aus. Und dann wechselt es aber, sobald die vom Mars geflohen sind oder, weiß ich nicht, entführt, mitgenommen, irgend sowas, und es in dieses Schloss geht, wird es plötzlich ganz anders. Und von so 0815 Endzeit geht es plötzlich hin zu ganz düsterem Xulu-Frankenstein-Kram.
Ja.
Und das kommt vollkommen überraschend, aber irgendwie passt das auch richtig zusammen. Und es, obwohl ich ja normalerweise nicht so der Fan davon bin, steigert das ungemein die Atmosphäre.
Ja, absolut. Und es passt eben auch irgendwie. Also es wirkt jetzt nicht so, als wären da zwei Stilelemente kombiniert worden, die so gar nicht miteinander harmonieren, sondern das geht auch so ganz gut ineinander über.
Und es ist auch zumindest die meiste Zeit recht ruhig erzählt und es steigert sich erst zum Ende hin zu einem dramatischen Finale. Und so sind ja auch die meisten guten Gruselgeschichten, dass du nicht irgendwie zack, 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 zack hast, sondern ganz langsam und langsam und langsam
mal
zack.
Genau, dann boom. Und also was ich auch tatsächlich dem Comic anrechne, es gibt ja auch noch so eine gewisse Romanze zwischen eben Martha und dem und Joachim, dem Wissenschaftler. Da wird halt auch, also die ist zwar da, die existiert, aber es gibt jetzt irgendwie nicht 5 Seiten Erotikbildchen oder so, weil das hätte auch nicht gepasst in dieses Szenario. Es wirkt alles, es bleibt wirklich bei diesem düsteren Horror, bei dieser düsteren Horroratmosphärik.
Ich fand's sehr gut, du offensichtlich
ja,
auch.
Ja, mir auch gefallen.
Wunderbar. Jetzt sind wir uns mal einig gewesen. Ich weiß, bei der nächsten Medienschau sind wir uns aber nicht einig.
Mal schauen, wie weit wir auseinandergehen. Wir haben beide Damengambit gesehen auf Netflix.
Ich fand es wirklich großartig.
Und ich fand es mehr so, boah.
Worum geht's denn überhaupt? Wir haben so ein kleines Waisenmädchen.
Genau.
Und das lernt im Waisenhaus so im tiefsten Keller vom Hausmeister Schach spielen. Und welche große Überraschung, es ist ein wirklich großes Schachtalent. Besonders wenn es so die kleinen grünen Pillen schluckt, die macht es noch ein bisschen klüger, sodass es die Züge quasi in ihrem Kopf visualisieren kann. Wenn es an die Decke guckt, dann sind an der Decke die ganzen Spielzüge. Und das spielt ja in den 50er, 60er, 70er Jahren, also es geht über mehrere Epochen hinweg. Und da ist es nun auch eher ungewöhnlich, dass eine Frau Schach spielt. Und vor allen Dingen ist es ja ungewöhnlich, dass sie so gut spielt auf diesem hohen Level. Und es ist quasi eine Geschichte, die einmal zeigt, irgendwie das Mädchen als Waisenkind, auch wenn sie irgendwann mal adoptiert wird von nicht so geilen Eltern, wird erwachsen, muss sich emanzipieren und auf ihrer Reise quasi zur Schachweltmeisterin lernt sie immer wieder andere Schachspieler kennen, mit denen schläft sie, wenn sie nicht gerade gegen die spielt. Also sie haben immer eine sehr komische Liebesbeziehung. Und das alles wird quasi begleitet dadurch, dass diese junge Frau Tabletten und später auch alkoholabhängig ist, was ihre Leistungen manchmal verstärkt, wenn sie halt ihre grünen Tabletten nimmt, oder auch stark schmälert, wenn sie zum Beispiel übelst sich verkatert ist. Und die Serie ist super geschauspielert, sie ist super ausgestattet, sie ist durchweg unterhaltsam und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, was du daran kritisierst und bitte erleuchte mich jetzt.
Ich stimme dir mit allem zu, die war wirklich unterhaltsam, sie ist schauspielerisch auch wirklich sehr gut gemacht. Ich finde die Serie, ich habe mal irgendwo gelesen, es ist so ein bisschen Karate Kid mit Schach und das stimmt auch. Es ist vom Aufbau und von der Struktur her ein Sportfilm, wie Rocky oder so, bloß halt mit Schach. Und das finde ich ist ein total cooler Move eigentlich, die Idee, diesen Trope, also diese Art Film oder halt in dem Fall Miniserie, auf sowas Ruhiges, Akademisches wie Schach zu übertragen. Das fand ich auch schön und auch die Partien sind gut inszeniert. Irgendwie dieses Schachflair wird auch gut eingefangen. Die hatten ja auch irgendwie Experten, die ihnen da zur Seite standen. Was so ein bisschen mein Problem war, warum ich jetzt sage, es war unterhaltsam, aber auch nicht mehr. Ich fand die Dramaturgie, dadurch, dass es eben diese Karate-Kid-Dramaturgie ist, super durchschaubar. Also mir war eigentlich vor jeder Partie klar, ob sie die jetzt gewinnt oder ob sie die jetzt verliert, weil irgendwie allein vom Aufbau her ich das schon antizipieren konnte, wie es jetzt weitergeht. Und das ist nicht schlimm, wenn man es einfach so ein bisschen dahin schaut, aber die großen Spannungsmomente kamen da jetzt nicht auf. Ich finde auch die ganze Story so ein bisschen klischeehaft, also so dieses Waisenmädchen, das vom Underdog Schach lernt, in Wahrheit aber mega super Genie ist und so. Das, wenn Biopic wäre, hätte mich das, glaube ich, echt überzeugt. Aber dadurch, dass es keins ist, ist es halt so ein bisschen dünn, also ein bisschen generisch irgendwie. Und ich finde auch, ich hatte auch den Eindruck, dass so Abhängigkeit von Medikamenten, Alkohol, bisschen oberflächlich bleibt. Es spielt zwar immer mal wieder eine Rolle, aber dass sie so richtig Einschränkungen davon hat, das habe ich nicht gemerkt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist immer dann wichtig, wenn es für den Plot passt. Aber so funktioniert halt eine Abhängigkeit nicht. Also wenn sie wirklich hardcore Tabletten- oder alkoholabhängig gewesen wäre und es wird schon angeteased, dass es so ist, hätte sie da wesentlich gravierendere Probleme haben müssen, nach meiner Einschätzung. Und das habe ich jetzt nicht so gesehen. Und es wird ja auch angedeutet, dass sie so ein bisschen neurodivers ist, also ja, vielleicht so ein bisschen Richtung, weiß nicht, irgendwie Aufmerksamkeitsdefizit, irgendwas in die Richtung. Deswegen helfen mir ja auch die Tabletten, sich zu konzentrieren, sonst wäre es ja wahrscheinlich irgendwie ganz anders. Und das hätte aber auch noch wesentlich expliziter in Szene gesetzt werden können, finde ich. Es wäre spannend gewesen, da irgendwie noch tiefer reinzugehen. So bleibt es halt nur so bei Andeutungen und so einer gewissen Oberflächlichkeit. Also wie gesagt, ich fand es auch absolut unterhaltsam, man kann super gut gucken, aber so richtig umgehauen hat es mich jetzt nicht.
Was ich sehr interessant fand, das habe ich in sehr vielen Rezensionen gelesen dazu, gerade im Feuilleton, also in den hochtrabenden Rezensionen in Anführungszeichen, ist, dass immer wieder gelobt wird, dass die Schachszenen quasi als große Schlacht, als großer Kampf dargestellt werden. Ich muss sagen, tatsächlich war ich eher ein bisschen ernüchtert, denn wie tatsächlich die Schachszenen dargestellt werden, gerade durch die vielen Trainingseinheiten, die sie mit ihren absoluten Nerdfreunden hat. Also ohne Witz, das sind halt echte Schachnerds, die nur für Schach leben. Also ich meine, zum Beispiel, ich habe ja früher Tabletop gespielt und habe zum Beispiel X-Wing gespielt und war mal auf der deutschen Rangliste auf Platz 11 für ein paar Wochen, weil ich gar nicht mal schlecht war. Und wir haben auch Trainingslager veranstaltet. Aber das sind halt Menschen, die halt von 0 Uhr bis 24 Uhr jeden Tag nur an Schach denken die ganze Zeit. Teilweise, es gibt so eine Szene, da schläft sie mit einem Schachgroßmeister irgendwie und sind gerade fertig, der Typ dreht sich um und fängt an so, ach übrigens, du musst die sizilianische Eröffnung spielen, weil es ist viel besser, als wenn du die andere spielst. Und also, was ich jedenfalls sagen möchte zum Thema Schlacht, es wird nicht so als Denksport eigentlich dargestellt, wie ich muss jetzt überlegen und 20 Züge im Voraus planen, wie das ein Schachcomputer macht, sondern es wird mehr so dargestellt, wie jede einzelne Schachpositionierung auf der Welt gab es schon mal. Und es gibt eine Literatur, wo drin steht, was du in diesem Moment machen musst. Und du musst nicht irgendwie selber überlegen, was du machst, sondern du musst einfach nur, was du gelernt hast, was hat mal vor 10, 20 Jahren irgendein anderer Spieler gemacht und was ist daraus geworden. Das hat für mich jetzt weniger mit einer Schlacht zu tun, sondern eher mit quasi einem Quiz, einem Battle des Auswendiglernens. Also es war trotzdem interessant und spannend.
Das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube eben, also es entmystifiziert das Ganze so ein bisschen und das finde ich auch gar nicht verkehrt, weil das man hat, also Beth ist ja durchaus so ein gewisses Schachgenie, aber man hat trotzdem nicht den Eindruck, dass es einfach so eine Begabung, die vom Himmel gefallen ist, sondern es ist einfach eher ihre Fähigkeit zum analytischen Denken, gute Gedächtnisleistung, sowas in der Art und eben eine gute Fähigkeit, das zu visualisieren. Und das macht, finde ich, viel mehr Sinn als, keine Ahnung, man wird einfach als Genie geboren. So, es ist ja auch eine Trainingssache. Und das, glaube ich, wird dem Ganzen schon ganz gut gerecht. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe dann irgendwann nach der, weiß nicht, zweiten Folge oder so, dann auf Englisch, auf die englische Sprachausgabe umgeschaltet, weil ich es nicht geschafft habe, Also einer von Beths Liebhabern, Coaches, wie auch immer, wird ja gespielt von Thomas Brody Sangster. Der hat unter anderem bei Game of Thrones mitgespielt und bei, der spielt, glaube ich, auch die Hauptrolle in diesem Labyrinth-Dingens, Maze Runner.
Ich weiß, wen du meinst.
Genau. Der hat ja so ein Babyface. Also der ist, glaube ich, mein Jahrgang.
Aber ungefähr. Er hat einen super coolen Hut.
Genau. Und der wird aber in der Serie so ein bisschen so Südstaaten-like dargestellt. Ja, so mit Cowboy-Hut und Bärtchen und Cowboy-Stiefel. Und offensichtlich hat sich die deutsche Synchronisation gedacht, da der so ein Babyface hat, geben wir ihm eine möglichst tiefe, maskuline Synchronstimme. Und das ging nicht. Ich habe das geguckt und hatte echt das Gefühl, das ist nicht deine Stimme. Das geht so nicht. Und dann musste ich auf Englisch umschalten. Und ich habe witzigerweise, davon habe ich ja keine Ahnung, aber auch gelesen, dass die Übersetzung der Schachbegriffe im Deutschen nicht immer akkurat ist. Also, dass das teilweise so ein bisschen verschwimmt, obwohl es diese Begriffe im Deutschen gibt. Also, die werden bloß nicht immer korrekt irgendwie übersetzt, offensichtlich. Aber das ist jetzt nichts, was uns Laien, glaube ich, irgendwie auffällt.
Was ich noch auch gelesen habe, dass es so eine Art Netflix-Effekt gab. Das heißt, die Leute, die diese Serie gesehen haben, haben sich überproportional für Schach interessiert hinterher, haben angefangen, sich Schachbretter zu bestellen und selber loszuspielen. Hattest du, nachdem du das gesehen hast, auch das Gefühl, du musst jetzt unbedingt Schach spielen?
Nee, kein bisschen.
Ich habe tatsächlich früher als Kind viel Schach gespielt.
Ja, ich auch. Also es ist viel, aber schon auch, ja.
Aber ich würde es jetzt nicht nochmal, glaube ich, machen. Also wenn du einmal ein cooles Tabletop gespielt hast, dann ist leider Tabletop wesentlich cooler. Ich war jetzt nicht mal schlecht, aber was ich niemals könnte, wäre so schnell. Also ich spiele ja viel Blitzschach und da habe ich höchsten Respekt davor.
Ja, das ist krass.
Also ich würde behaupten, wenn ich jetzt normales Schach spiele, wo ich auch mal eine Stunde überlegen könnte, würde ich mich okay schlagen. Nicht gegen Bess, aber zumindest, weiß ich nicht, gegen normale Menschen. Bei Blitzschach, wo du irgendwie nur 5 Sekunden zum Überlegen hast, oh, ich wäre so verloren. Ich würde so schnell verlieren.
Ich glaube, da musst du halt wirklich die Reihenfolge der Züge im Endeffekt schon vorher im Kopf haben. So, wenn das passiert, dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Also wie du sagst, ne, so dieses Auswendiglernen von bestimmten Strategien. Das, glaube ich, geht dann kaum anders.
Da wir dieses Mal eine unterschiedliche Meinung haben, welche Schulnote würdest du denn geben?
Schwierig, ich würde mal so sagen, eine 2-.
Bist du gar nicht so weit weg, ich würde eine 1- geben.
Ja, eben. Also ich sage ja, es ist jetzt nicht, dass ich sage, guckt euch das nicht an oder es ist blöd oder so, überhaupt nicht. Es hat mich nur halt jetzt nicht so begeistert, wie die Kritiken teilweise rüberkamen.
Okay, weil nämlich nach dem, was du mir am Anfang geschrieben hattest, habe ich gedacht, das kommt der übelste Verriss, aber...
Nee, es ist halt wirklich so, ich glaube, mir würde es nicht fehlen, wenn ich es nicht geguckt hätte, aber ich war auch ganz gut unterhalten. Also irgendwo so zwischen 2- und 3+, würde ich sagen.
Okay, dann haben wir die Medienschau durch und ihr wisst, was jetzt kommt, nämlich das Hauptthema. Und wir gucken mal, ob wir uns über Internet verbinden können mit dem Thomas.
Glück, Thomas.
Ja, hallo zusammen, Stefan, Elea und HörerInnen. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Thomas, Anfang 40, komme aus der Eifel, wohne derzeit mit meiner Frau in Köln und beruflich bin ich Berater in einem Softwarehaus, Hobbyprogrammierer, Mopedfahrer und ich mag D&D.
Da bist du genau der Experte, den wir heute brauchen. Welche Verbindung hast du denn mit Dungeons & Dragons? Also einmal privat, wie kamst du dazu und in welchem Umfang spielst du heute noch? Und dann sozusagen öffentlichen Anführungszeichen, also du machst ja die bekannte Blogseite D&D Deutsch.
Ja, genau. Ja, mein Erstkontakt mit D&D ist tatsächlich lange her. Das war Eye of the Beholder und die ganzen anderen PC-Spiele, die da so dazugehörten, das war 91, 92, war ungefähr 14 und habe eigentlich nur gezockt, wie ja wahrscheinlich viele Kinder in dem Alter. Dann kam allerdings lange nix und erst 2014 habe ich diese Adventure System Brettspiele, Legend of Drizzt war mein erstes, kennengelernt und ja, da mit Freunden das Ganze eine Zeit lang gespielt und zu Pen and Paper, zum echten D&D bin ich dann erst 2017 gekommen. Auch mehr oder weniger durch Zufall. Ich bin auf Roll20 gestoßen, ohne wirklich danach gesucht zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, gar nicht mehr genau wie. Und habe da die Deutsche Adventurers League entdeckt. Und da einfach mal mitgemacht. Und da hatte ich dann mein erstes Spiel. Kurz danach habe ich zum ersten Mal D&D geleitet. Ja, und heute bin ich Leiter von 2 Gruppen, spiele in einer festen selber und lass eigentlich keinen One-Shot aus, der mir irgendwo angeboten wird. Zu der Website, also zu D3, kam ich dann auch mehr so, weil ich einen Katalog von deutschsprachigen Abenteuern vermisst habe. Also ich war auf der Suche nach Abenteuern, die man anbieten könnte, die dann auch in deutscher Sprache verfasst waren. Und da habe ich kaum was gefunden und habe gedacht, okay, dann, wenn es diesen Katalog nicht gibt, erstellst du ihn selbst. Und das hat dann angefangen. Es gab die 3 Kernbücher damals, also die das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monstermanual, das Einsteigersatz und insgesamt genau 4 Fanabenteuer. Das war der Anfang der Website und ja, bis heute hat die sich gemausert auf jetzt fast 50 Fanabenteuer und einige Kallax-Fächer voller Bücher.
Nicht schlecht. Hast du die dann alle selbst verfasst oder wie groß ist dein Team von Freiwilligen, die dich da unterstützen mit den Fanabenteuern?
Ja, die Fanabenteuer schreibe ich nicht selbst. Die kommen zum größten Teil von anderen Leuten. Ich habe zwar selbst 2 veröffentlicht, die sind aber auch nur Übersetzungen von englischen Abenteuern. Die Website mache ich allerdings komplett allein.
Dann lass uns mal, wie bei allen Folgen, wo es gezielt um ein bestimmtes Rollenspiel geht, ganz bei dem Urschleim anfangen. Mal ganz dumm gefragt, kannst du uns mal einen Überblick geben, was ist dieses Dungeons & Dragons überhaupt?
Oh ja, das ist so ein bisschen so, als würdest du jetzt fragen, wie mein Planet so ist und ich müsste irgendwie eine Balance zwischen erst blau und warte kurz, ich lese dir die Wikipedia vor, finden. Ich habe da einen Satz, mit dem versuche ich es mal. D&D ist das spannendste Glücksspiel, mit dem du deine Freunde je kennengelernt hast. Also der Kern des Spiels ist halt eine Würfelmechanik, wie in vielen anderen Rollenspielen auch. Also das ist der Glücksspielteil. Aber was das Spiel wirklich ausmacht, sind halt die Leute, mit denen du zusammenspielst. Und die lernst du damit gut kennen, ob es jetzt deine Freunde sind oder werden.
Dann lass mich gleich mal ganz provokant eine Frage aufgreifen, die ich bei der Recherche für diese Episode im Tanalon-Rollenspielforum gefunden habe. Und zwar, ist Dungeons & Dragons eigentlich wirklich ein Rollenspiel oder ist es eher so ein Dungeon-Crawler-Brettspiel mit ein wenig Gelaber drumherum?
Ich würde sagen, ja und ja. Also es ist beides. D&D lässt dir da freie Hand und ja, du kannst beides tun. Das Spielleiterhandbuch betont sogar, dass an mehreren Stellen, dass der Spielleiter oder dass die Spielleitung im Endeffekt über die Regeln entscheidet und nicht umgekehrt. Und gibt dir vor allen Dingen immer freie Entscheidung, was du spielen willst. Ob du jetzt einen Dungeon Crawl oder einen Tavernenabend oder eine monatelange Exploration durch ein Waldgebiet machen willst, das ist dem System völlig egal und es bietet alles an. Und ich glaube, man kann sagen, was D&D ist, bestimmt dann tatsächlich die Gruppe. Meistens kommt an der Stelle dann das Argument, dass D&D aber regeltechnisch den Fokus voll auf Kampf legen würde. Tatsächlich hat das Kapitel Kampf im Spielerhandbuch aber nur 10 Seiten. Viele andere Regeln beziehen sich trotzdem auf Kampf, auch außerhalb dieser 10 Seiten, das ist klar. Aber es liegt an dir und deinen Mitspielenden, was du aus den Regeln machst. Also du kannst die nur für Kampf verwenden, aber du kannst sie auch für Soziales verwenden. Ja, zusammenfassend, wie das Spiel läuft, hängt einzig und allein an den Spielenden.
Zum Ausgangspunkt der letzten Frage, die ich gestellt hatte, lass uns mal kurz zur Geschichte von Dungeons & Dragons gehen. Also wie fing es denn eigentlich an? Ich habe noch so Erinnerungen, es gab ja diese berühmte Gary Gygraves Biografie als Comic, die vor 3 Jahren der Feder- und Schwertverlag rausgebracht hat, der erste Spielleiter. Dass es mehr so aus dem taktischen Cosim-Bereich kam eigentlich.
Ja, stimmt, voll. Also der Comic ist auch super. Ich mag den, der steht hinter mir im Regal. aber tatsächlich, ich bin jetzt kein großer Geschichtsbuff. Ich fange die Geschichte allerdings gerne bei einer anderen Person an. Und zwar hat Dave Arneson so um 1970 mit seinen Freunden im Keller Chain Mail gespielt. Chain Mail ist so ein klassisches Wargaming-Spiel, wo man halt Truppen, Armeen gegeneinander schickt. Der Schauplatz der Handlung seines Spiels war ein von ihm erdachtes Setting, würde man heute sagen, Blackmoor. Und ja, in diesem Wargaming-Spiel, wo du halt so anonyme Armeen gegeneinander schickst, hatte Arneson die Idee, dass es doch ganz cool wäre, wenn die Spieler sich mehr mit einzelnen dieser Figuren identifizieren könnten. Und er hat dann die Chainmail-Regeln aufgebohrt, weil die sowas einfach nicht hergaben. Und irgendwann hat er dann dieses Spiel, das sie da im Keller spielten, auch Gary Gygax gezeigt. Der war begeistert, hat sofort angefangen, sein eigenes Setting, Greyhawk, schon etwas bekannter als Blackmoor heute wahrscheinlich, zu schreiben. Und hat dann ein paar Jahre später eine Überarbeitung von Arnesons Regelwerk als Dungeons and Dragons rausgebracht. Als Autoren standen drauf Gygax und Arneson in dieser Reihenfolge. Und 3 Jahre später kam dann Advanced Dungeons and Dragons raus und von Arneson war dann plötzlich gar keine Rede mehr. Gab dann einen Rechtsstreit, Gygax und Arneson haben den außergerichtlich beigelegt. Arneson hat wohl einen angemessenen Teil an Lizenzen verdient und Gygax gilt dann heute als Erfinder des Spiels.
Ich kann mich noch erinnern, wir hatten bei meinen Eltern tatsächlich zu Hause ein Brettspiel noch aus dem Hause Parker, ja, wo man normalerweise Monopoly kennt, das Verlies heißt, also quasi ja auch Dungeons, nur ohne Dragons. Und wo ich heute sage, das ist für mich auch ein bisschen so eine Art Vorläufer. Das ist auch wirklich alt. Ich glaube, das ist auch aus den 70er Jahren wahrscheinlich oder noch sogar aus den 60er Jahren. Und du läufst halt quasi durch das Spielbrett und tötest Monster und sammelst Schätze.
Genau.
Und das ist im Endeffekt, heutzutage würde ich sagen, das ist wirklich so eine ganz low-basic Dungeons & Dragons Variante, wo es halt wirklich nur ums Dungeon Crawling geht. Aber ich glaube, es fällt auch ungefähr so in die Zeit wahrscheinlich rein.
Ich meine ja, also ich kenne das Spiel, ich habe es leider in meiner Sammlung bisher noch nicht. Es ist so ein bisschen eine Besonderheit, weil das ist eines der frühen Spiele, die dann tatsächlich auch auf Deutsch gekommen sind. Im englischen Original heißt es Dungeon, ich meine mit Ausrufezeichen hinten dran.
Das kann sein. Ich glaube, es heißt auch im Deutschen Verlies Ausrufezeichen, ja.
Ja, ich glaube schon. Und also die Verwandtschaft ist auf jeden Fall da.
Ja. Also ich kann dir auch nicht genau sagen, von wann es ist, aber ich weiß, dass es meine Eltern schon hatten, als sie jung waren. Ja. Also es ist schon, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Genau.
Du hast schon anklingen lassen, dass es so verschiedene Editionen von Dungeons & Dragons gibt. Aktuell ist ja die 5. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe schon ein paar Editionen gespielt. Ich glaube, du hast nur die 5 gespielt.
Ich bin, wie eben kurz angerissen, Späteinsteiger, 2017 erst zum Hobby überhaupt gekommen. Und da war die 5. schon seit 3 Jahren aktuell. Der Moritz Melem ist zwar gerade so nett, mich durch Burg Bernstein zu schleifen, was auf einer wesentlich älteren Version beruht, aber so wirklich intensiv kenne ich die Voredition tatsächlich gar nicht.
Vielleicht kriegen wir zumindest aus unseren Hörensagen, vielleicht aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob Elea schon mal was in die Richtung gespielt hat, zumindest so ganz grob raus, was die einzelnen Editionen so ausgemacht hat. Ich habe zumindest immer mal Klone gespielt, wenn auch nicht das Original. Ich weiß zum Beispiel, das erste Dungeons & Dragons, das war ja doch noch viel mit Erzählen, wo der Kampf eigentlich nur wirklich regelmechanisch war. Und so mit ganz viel Exploring. Und wenn du da halt nicht gesagt hast, ich gucke unter mir auf den Boden, ob dann ein Loch ist, du bist halt in dieses Loch reingefallen. Und ja. Wenn du nicht ganz genau gesagt hast, wie du die Truhe aufgemacht hast, keine Ahnung, mit dem Dolch im Loch rumstochern, im Schlüsselloch rumstochern, dann hast du irgendeine Giftkapsel ausgelöst, wenn der Spielleiter, die Spielleitung glaubt, du hättest es irgendwie falsch gemacht.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Es gab da ganz viel solche Gotcha-Momente, also wo quasi... Man kann sich vorstellen, der Spielleiter lauert darauf, dass du irgendwas nicht sagst, was du vielleicht gedacht hast, was selbstverständlich gewesen wäre. Und ja, dann ist dein Charakter halt ja oft sogar tot.
Mhm. Also ich habe immer gehört von, also ich persönlich muss ja sagen, ich habe ganz, ganz wenig D&D-Erfahrung, nur hin und wieder mal so einzelne One-Shots gespielt und könnte jetzt auch nicht mehr sagen, welche Editionen das tatsächlich waren. Aber ich weiß von Freunden, die viel D&D spielen, die sagen immer, es ist so eine Auf- und Abbewegung bei den Editionen. Also es kommt quasi eine gute und was danach kommt, ist dann irgendwie wieder ein bisschen blöd und dann kommt wieder was Gutes. Aber ich kann es nicht weder bestätigen noch dementieren.
Ja, so ein bisschen, das kann hinkommen, weil die letzte, die vierte, die ist wohl sehr kontrovers, weil die wohl sehr brettspielig war, also wirklich so den Fokus auf dieses Taktieren gelegt hat. Die 3.5 davor, die war ultra beliebt, meiner Erfahrung nach, aus Pathfinder, basiert ja auch auf der. Und dann gab es vor der 3.5, muss es ja auch eine 3.0 gegeben haben, von der hört man allerdings recht wenig. Ich kann nicht sagen, was das Problem an der war, warum niemand von der spricht, aber irgendwas scheint da gewesen zu sein.
Genau, und die zweite Edition, in Anführungszeichen, also das Advanced Dungeons & Dragons, meiner Erfahrung nach ist das bessere Dungeons & Dragons gewesen im Vergleich zur allerersten Edition, weil das schon so ein bisschen gamistischer war, schon mit ein bisschen mehr Würfeln, mit ein bisschen mehr Rumtaktieren und nicht immer nur so erzählen. Ich habe letztens eine sehr interessante Blogreihe gelesen. Ich müsste mal gucken, ob ich die noch finde, dann kann ich die unten in die Shownotes packen, wie ganz früher die Rollenverteilung war bei Dungeons & Dragons. Und da war es wohl so, dass teilweise bis zu 20 Leute gespielt haben. Boah. Und du brauchtest dann jemanden, der war der, ich glaube, der Caller oder der Speaker. Der musste dann rausfinden, was die machen wollen, hat das der Spielleitung gesagt. Und dann hattest du jemanden wie den Mapper, der halt die ganze Zeit die Karte aufgezeichnet hat, damit es nicht verläuft. Und es muss wohl noch ein paar Rollen gegeben haben. Also ich packe einfach die Blogs in die Shownotes, wenn ich es finden sollte.
Ja, klingt nicht nach was, was ich heute noch spielen will. Mit
20 Leuten, boah.
Ich glaube ich auch nicht. Aber also du spielst ja jetzt die 5. Edition, die ist ja die aktuelle und die ist, so wie ich das mitbekommen habe, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Vor allem natürlich in den USA, aber auch hier im deutschsprachigen Raum. Kannst du dir vielleicht erklären, warum das so ist? Also ist sie wirklich besser? Also wir haben ja gerade erzählt, dass wohl die vorherigen Editionen teilweise nicht ganz so gut ankamen. Oder kam sie einfach genau zur richtigen Zeit?
Ja, ob sie jetzt wirklich besser ist, kann ich so nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, sie hat einfache Regeln, die sehr klar formuliert sind und logisch aufeinander aufbauen. Allerdings glaube ich tatsächlich nicht, dass sich schon mal irgendwas gut verkauft hat, nur weil es wirklich gut ist. Ich glaube, die Antwort ist hier, das kann man bedauern oder nicht, Critical Role. Da haben wir einfach Streamer, die hervorragende Geschichtenerzähler sind und das Spiel super in Szene setzen, eine absolut eingeschworene Fangemeinde haben und die da wirklich das Marketing für das Spiel machen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da gab es die Vox Machina-Serie, eine animierte Serie, die ist über Kickstarter finanziert worden. Da haben die tatsächlich 11 Millionen Dollar eingenommen, um die Serie zur Critical Role zu produzieren. Das ist der Wahnsinn.
Ja, die haben ja auch, glaube ich, wirklich sehr viel auch prominente Unterstützung tatsächlich auch in den USA, also wirklich auch von...
Und ewig viel Merchandise. Also ich weiß, es gibt zum Beispiel Comics dazu. Für die eine Rollenspielrunde gibt es richtige offizielle Comics. Wie cool ist das denn?
Ja, was der Lea gerade sagte, ist auch ein total guter Punkt. Ich meine, denk dran, Vin Diesel, Joe Manganiello outen sich in Anführungszeichen als D&D-Spieler. Das ist natürlich, das ist geil. Ja, und ich meine, dann kommt noch dazu, D&D als Urvater des Genres ist sowieso irgendwie in der Popkultur verwurzelt und die Komponenten zusammengesteckt, da hast du eigentlich eine Maschine, die sich selber füttert und dann spuckt die dann irgendwo am Ende auch noch Sachen wie Stranger Things aus, so ganz nebenbei und ruckzuck bist du an dem Punkt, dass du sagen kannst, nächstes Jahr kommt ein Film und Chris Pine spielt wahrscheinlich die Hauptrolle.
Da sind wir schon mal gespannt drauf. Dann lass uns doch mal ganz konkret über die 5. Edition reden. Magst du den HörerInnen vielleicht mal die wichtigsten Regeln erklären?
Puh, gar nicht einfach. Also denk einfach dran, das Spielerhandbuch hat über 300 Seiten, Spielleiterhandbuch ebenso. Dann haben wir noch ein Monster Manual mit nochmal über 350 Seiten. Also wir haben 1000 Seiten Kernregeln. Dazu kommen noch 4 Regelerweiterungen, die auch alle so um die 200 Seiten liegen. Das ist eine Menge Zeug. Allerdings habe ich die wichtigsten Regeln für mein eigenes Einsteigerset für SpielerInnen auf einer DIN A4-Seite zusammenfassen können. Und die sind eigentlich total banal. der Ablauf in D&D ist eigentlich immer so, dass die Spielleitung die Umgebung beschreibt, die Spielenden beschreiben, was sie tun, und die Spielleitung erzählt daraufhin, was passiert, und dann geht's wieder von vorne los. Wie in jedem anderen oder in vielen anderen Rollenspielsystemen halt auch. Wenn in diesem ganzen Ablauf irgendwo irgendwas unklar ist, wird ein W20 geworfen, um zu entscheiden, ob es gelingt. Sehr wahrscheinlich kommen dann noch Modifikatoren auf diesen Wurf drauf, die dann durch die Attribute deiner Figur oder andere Bonus, die irgendwie von der Umgebung abhängen, dazu kommen. Das Ganze wird mit einem Zielwert verglichen. Wenn du den erreicht, übertroffen hast, dann hat's geklappt und ansonsten nicht. Und darauf basiert eigentlich das ganze Spiel, und die restlichen 999 Seiten ergänzen das eigentlich nur um Spezialfälle und Ausnahmen.
Und bei so vielen Regelseiten, welche SpielerInnenarten werden bei dieser Edition denn glücklich? Also so abenteuerlustige TaktiererInnen wie ich, ganz bestimmt, kann ich mir gut vorstellen. Aber auch so theatralische ErzählspielerInnen wie zum Beispiel Elea?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich so die große Stärke von D&D. Es hat für jeden dieser Spielertypen hat's was dabei. Das Spielleitungshandbuch hat auch in seiner Einführung unter der Überschrift "Kenne deine Spieler" definiert 7 Spielertypen und betont dabei, dass der Erfolg einer Spielsitzung sehr davon abhängt, wie du auf diese Typen eingehst. Ist so für die Spielleitung keine kleine Verantwortung, die einem da vom Buch aufgegeben wird. In meiner Spielerfahrung ist es aber auch nicht ganz so. Du kannst unvorbereitet als reiner Zahlenverwalter ein super Spiel haben, wenn die Spielenden da Bock drauf haben. Und genauso kann es trotz hervorragender Planung ein fürchterlicher Reinfall werden, wenn der Rest des Tisches nicht mitzieht. Der Punkt ist einfach, alle Typen von Spielenden sind mitgedacht und willkommen im Spiel. Und das merkt man in den Regeln. Wo du gerade sagst, Elea als Geschichtenerzählerin, da würde mir das Spielleitungshandbuch empfehlen, die Hintergrundgeschichte ihrer Figur mit der Handlung zu verweben, ihre Handlungen ein Stück weit den Verlauf des Abenteuers beeinflussen zu lassen und die NSCs auch ja mit Wertvorstellungen und Schwächen auszustatten, mit denen sie dann interagieren kann.
Klingt gut.
Und na, sprich doch direkt an. Für Philipp als Kämpfer gibt's dann auch Tipps. Ich soll dir unerwartete Konflikte entgegenwerfen, deine Angriffe besonders bildhaft beschreiben und dir dann auch eher eine Vielzahl schwacher Monster entgegenwerfen, damit du deine taktischen Wünsche auch ausspielen kannst.
Oh, das klingt
also so. Ne? Und meine Aufgabe ist nur noch, das irgendwie alles zusammenzubringen mit den anderen Leuten, die am Tisch sitzen. Ja, das wird schon funktionieren.
Ich habe mitbekommen, und du hast ja vorhin auch ein bisschen angeteased, dass es in Dungeons & Dragons nicht die eine Spielwelt gibt, wie es zum Beispiel bei Splittermond der Fall ist, sondern viele verschiedene. Was gibt's denn da alles, oder zumindest was sind die bekanntesten, und welche ist denn deine ganz persönliche liebste Spielwelt?
Ja, da rächt sich jetzt wieder so ein bisschen mein später Einstieg ins Hobby. So richtig gut kenne ich nur das Standard-Setting der 5. Edition, die Vergessenen Reiche. Das ist mehr oder weniger klassische EDO-Fantasy, also Elfen, Zwerge, Orks, ja, wie man es von Tolkien kennt und so weiter. Daneben mag ich jetzt in der aktuellen Edition das Ravnica-Setting sehr. Ravnica ist eine Ebene aus Magic the Gathering, dieses Sammelkartenspiel, und das beschreibt so einen Steampunk-magischen Stadtplaneten, in dem 10 Gilden quasi um die Macht ringen. Einziger Nachteil daran ist, das erscheint nicht auf Deutsch, gibt's nur auf Englisch das Buch. Dann interessiert mich noch sehr in der aktuellen Edition das Eberron-Setting. Das ist ebenfalls steampunkig, legt aber den Fokus dann eher auf den Steam als auf die Magie und kommt etwas düsterer und palpiger daher. Da konnte ich das bisher noch nicht bespielen, da fehlt mir noch jemand, der mir einen One-Shot dafür anbietet. Dann hat die 5E noch 2 neue Settings eingeführt. Das ist das Wildemount-Setting, das aus der Critical Role Ecke kommt, und das Theros-Setting, das wieder aus der Magic-Ecke kommt. Das ist so ein altgriechischer Mix mit drin. Und wenn wir jetzt noch die Voreditionen mit reinnehmen, dann haben wir fast 30 Settings, die in D&D bespielbar sind. Allerdings sind davon viele ja eher sehr nischig und einige waren auch sehr kurzlebig und spielen heute eigentlich kaum noch eine Rolle. Nochmal allerdings, am Dienstag oder für Dienstag ist die Ankündigung angekündigt, es soll ein neues Buch kommen und ich bin eigentlich sicher, dass es ein Settingband sein wird. Bin gespannt, welcher.
Na, das heißt, wenn das erschienen ist, weißt du schon, also wenn die Folge online geht, dann wissen unsere HörerInnen und du wahrscheinlich schon mehr.
Oh ja, perfekt. Dann kann ich ja einen Tipp abgeben und die HörerInnen wissen direkt, wie falsch ich gelegen
bin. Aber das klingt für mich auch so ein bisschen, ich bin ja statt D&D eher so eine DSA-Spielerin und eher so mit DSA groß geworden. Klingt für mich auch nach so einem klassischen Unterschied. Man sagt ja immer, DSA ist so ein bisschen, ja, war so der deutsche D&D-Ableger, dass man bei DSA hat man ja einen Kontinent, in den verschiedene Settings irgendwie integriert sind, die auch miteinander interagieren. Bei D&D ist das dann quasi alles so voneinander losgelöst, dass ich mich entscheiden kann, ich möchte das machen oder das machen, aber es sind unterschiedliche Spielwelten.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es sind teilweise sehr unterschiedliche Spielwelten. Es gibt allerdings auch noch so ein bisschen Kit zwischen diesen Spielwelten. Also gab es zumindest in Voreditionen, gab es einmal Planescape und einmal Spelljammer, dass die beide so Ansätze hatten, um diese Welten miteinander zu verbinden. Und ja, so ein bisschen ist meine Hoffnung für Dienstag, dass wir da auch von Spelljammer reden werden. Und jetzt dürfen die HörerInnen zu Hause lachen, wenn es was anderes war.
ich sage, weil es gibt eine ganz tolle Starterbox dazu, es ist ein Rick und Morty-Setting.
Okay.
Wenn ihr, liebe HörerInnen, wenn ihr die Starterbox irgendwo seht, sie ist großartig und sie ist wirklich besser als das normale Dungeons & Dragons Starterpaket. Glaubt mir, weil ich habe beide und konnte es vergleichen.
Ich habe gar keine Ahnung. Also könntest du mich jetzt genauso fragen, wie nächstes Jahr im Juni das Wetter wird. Also von daher, da muss ich mich überraschen lassen.
So wie ich das mitbekommen habe, wird die Dungeons & Dragons-Szene, genau generell wie die Rollenspielszene, immer vielfältiger und diverser. Hat das deiner Expertise nach auch Auswirkungen auf das Spiel? Also werden beispielsweise andere Abenteuer veröffentlicht als früher? Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass es da drin jetzt nicht mehr so viele Zeichnungen von Kettenbikinis gibt wie in den 80ern.
Ja, also das Artwork ist definitiv erwachsener und ja auch rücksichtsvoller geworden. Also den Kettenbikini wirst du aktuell vergeblich suchen, aber dafür ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis von Geschlechtern und Hautfarben finden. Ja, das Einzige, mit dem man sich aktuell da noch ein bisschen schwer tut, sind Behinderungen ins Spiel zu integrieren, wobei es auch da winzige Trippelschritte gibt. Jetzt letzten Sommer ist Curse of Strahd, also der Fluch des Strahd, überarbeitet worden. Da gibt es eine der Hauptfiguren, die eine Prothese trägt und im Original war sie immer sehr darauf bedacht, die versteckt zu halten und diesen Halbsatz, den hat man jetzt einfach gestrichen. Ja, das ist der heroische Ansatz, den man da genommen hat, um das Thema auch anzugehen. Bestimmt keine Revolution, aber immerhin, man versucht's.
Du hast mit Hautfarbe schon das richtige Stichwort gegeben, denn letztens habe ich gelesen, dass der Rechteinhaber Wizards of the Coast das Spiel umfangreich modernisieren will. Beispielsweise sollen die traditionell stupide, bösartigen Völker, wie zum Beispiel die Orks, wesentlich vielschichtiger dargestellt werden. Außerdem soll wohl der Begriff Rasse gestrichen werden und durch ein neues sozial basiertes Charaktererschaffungssystem ersetzt werden. Weißt du da mehr drüber?
Ja, aber mit Rasse sprichst du direkt quasi so ein diese Mini-Mission, die ich mir selbst gestellt habe, an, denn das Wort Rasse wird im Deutschen tatsächlich gar nicht verwendet und das schon seit über 20 Jahren. Also die Amigo-Übersetzung spricht schon von Volk statt Rasse. Aber das nur am Rande. Die Änderungen, von denen du gelesen hast, die sind zum Großteil tatsächlich schon umgesetzt. Im Herbst ist Tasha's Cauldron of Everything erschienen, bisher noch nicht auf Deutsch. Und darin ist der Begriff Race, also der englische Begriff Race, zwar noch nicht fallen gelassen worden, aber die Attributsbonus, die bisher fest mit Völkern verdrahtet waren, die sind jetzt losgelöst, beziehungsweise es ist eine optionale Regel und du darfst sie loslösen, wenn sich da alle einig sind. Also einfaches Beispiel, Halborgs, die hatten bisher einen Bonus von 2 Punkten auf ihre Stärke und 1 Punkt auf ihre Konstitution. Und die Punkte kannst du jetzt einfach nehmen und auf andere Attribute verteilen, sodass ein Halborg mit einem Intelligenz- und Charisma-Bonus gar kein Problem mehr ist. Ähnliches gilt dann auch für Sprachen und Übungen. Und abschließend haben sie dann noch eine Bemerkung reingepackt, dass sämtliche Angaben zur Persönlichkeit, die im Regelwerk drinstehen, ignoriert werden können. Ja, und das ist es dann im Wesentlichen auch schon. Das Ganze nimmt dann im Buch 1,5 Seiten ein. Und gerade den Teil mit der Persönlichkeit haben die meisten Spielenden sowieso schon so gehandhabt. Und naja, wenn ihr mich fragt, ist das alles regeltechnisch keine große Sache, aber schon mal ein nettes Signal.
Hast du das Gefühl, dass das auch irgendwie darüber hinaus Eingang gefunden hat, also diese Diversifizierung oder generell irgendwie diese Modernisierung des Spiels? Man hat ja leider allzu oft, dass es dann eben so einen einseitigen Disclaimer gibt und dann fallen einem aber trotzdem im Verlauf immer wieder Punkte ein, wo man sich denkt, ja, aber das ist ja dann auch nicht konsequent oder hier wurde das dann vielleicht nicht zu Ende gedacht. Hast du das Gefühl, dass das sich durchzieht irgendwie durch die Systeme, auch durch die Abenteuer, oder ist es eher so ein Etikett, das man jetzt gerne draufklebt?
Ich glaube tatsächlich, die meinen das tatsächlich ernst. Ob jetzt aus rein altruistischen Methoden oder weil das Marketing so besser läuft, ist mir im Endeffekt an der Stelle egal. Aber sie machen schon viel richtig. Sie schleppen halt ziemlich viel Altlasten mit sich rum. Also wenn wir nochmal zurück zu Curse of Strahd gehen, der ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Das Original war vollgestopft mit antiziganistischen Klischees, also Vorurteilen über Sinti und Roma. Und ja, in der Geschichte gibt es eine Gruppe, die heißt Vistani, und die sind quasi ein Abziehbild von Vorurteilen gegenüber Sinti und Roma. Und da ist jetzt im Sommer eine Überarbeitung des Buches erschienen, die vieles davon ausgeräumt hat. Die Neufassung ist nicht perfekt, aber das Bemühen ist da. Und ich halte es für einigermaßen gelungen, ja.
Ein Interview im Interview. Ich glaube, das gab's noch nie im nerdigen Trash Talk. Hallo Jasmin.
Hey, hi.
Schön, dass du uns auf den allerneuesten Stand bringen willst. Gerade hatten Elea, Thomas und ich über Vielfalt und Modernisierung in Dungeons & Dragons gesprochen. Nun ist die Podcast-Aufnahme ja schon wieder 2 Wochen her und in der Zwischenzeit hat sich eine ganze Menge getan. Und da bist du als Ulysses-Mitarbeiterin, unter anderem auch als Koordinatorin für Diversity und Sensitivity, ja die perfekte Ansprechpartnerin. Deswegen magst du die HörerInnen vielleicht mal auf den allerneuesten Stand bringen.
Ja, vor ein paar Tagen wurde Candlekeep Mysteries angekündigt, das ist eine Abenteuersammlung für D&D und die enthält auch einen Dungeon, der komplett rollstuhlgerecht beziehungsweise für andere HeldInnen, die nicht auf 2 Beinen unterwegs sind, geeignet sein soll. Und ja, es wird damit praktisch eine Beispielfunktion gegeben. Also sie zeigen in diesem Abenteuer dann, wie man ein Dungeon designen kann, so dass er stimmig und spannend bleibt, ohne dass ja Treppen notwendig sind. Also wird halt viele Rampen und sowas enthalten. Dabei gehen sie halt nicht den Weg, das komplette Buch so durchzudesignen, dass jeder Dungeon den Ansatz hat, jeglicher Windung gerecht zu werden. Aber sie verwenden eben einen als Beispiel, um ja sicherlich auch auf die ganze Combat-Wheelchair-Debatte einzugehen, die uns ja jetzt schon eine Weile begleitet. Also es wurde ja von einer Designerin, Sarah Thompson, wurden ja Rollstühle für D&D in der Dungeon Masters Guild platziert. Und einige Leute haben sich sehr, sehr daran gestört, diesen Gedanken, dass es eben Rollstühle in einer Fantasy-Welt geben könnte. Und das hat einige Wellen geschlagen in der D&D-Szene speziell. Und ich würde sagen, das ist jetzt Wizards Antwort, die eben zeigt, dass das durchaus auch in kanonischen Abenteuern sinnvoll möglich ist, genau wie Critical Role halt sich auch mit dem Thema positiv beschäftigt haben.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du uns ein kurzes Update gegeben hast, damit der nerdige Trash Talk immer up to date ist. Das klingt alles ziemlich spannend und nun hast du mein Interesse, vielleicht auch Elias Interesse für Dungeons & Dragons ordentlich angefeuert. Wenn ich jetzt sofort damit loslegen wollen würde, was bräuchte ich denn für einen guten Einstieg?
Oh, pass auf, jetzt kommt der Knaller. Du brauchst das Einsteigerset. Nee, im Ernst, also das Einsteigerset ist wirklich gut und hat eigentlich tatsächlich alles, was du brauchst, um loszulegen. Es hat ein abgespecktes Regelheft, das gerade mal auf 30 Seiten kommt, und eine Mini-Kampagne dabei, die auch einen neuen Spielleiter schön an die Hand nimmt und Schritt für Schritt zeigt, wie D&D eigentlich funktioniert. Und für die Spielenden selber bringt es dann noch ein paar vorgefertigte Charaktere mit. Und also ich selber finde es prima. Es war auch nach den ersten Spielen in der Adventures League mein Einstieg, um tiefer ins Spiel reinzukommen. Also ich habe dann mit einer eigenen Gruppe genau dieses Abenteuer gespielt und ich muss sagen, das ist super leicht gefallen. Und ich sage das als jemand, der damals auch noch keine sonstige Rollenspielerfahrung hat. Und was ich so mitbekomme von anderen, ist es auch super beliebt. Bei Ulysses ist es zumindest dauernd ausverkauft.
Jetzt hast du schon die Adventures League erwähnt. Wie ist denn generell so der Community-Support? Also wenn ich jetzt zum Beispiel DSA spielen wollen würde, dann sage ich, ich will DSA spielen und es kommen gleich drei Gruppen auf mich zu, die einen Spieler suchen oder eine Spielerin suchen. Und wie ist es denn bei Dungeons & Dragons? Also gibt es da eine aktive Community? Wenn ich sage, hier, ich möchte ein Spiel spielen, kommt dann die Adventures League auf mich zu oder gibt mir Wizards of the Coast irgendeinen Gratis-Boni, damit ich anfange?
Ja, tatsächlich, kann man so sagen. Also es gibt die Basic Rules, das englische Basisregelwerk gibt's komplett kostenlos. Also du kannst kostenlos ins Hobby einsteigen. Und was so dieses Organized Play angeht, also das ist die Adventures League, ist so ein, ja, das Organized Play Format für D&D, da kannst du tatsächlich ohne viel Aufwand einsteigen. Also ich kenne jetzt tatsächlich nur den deutschen Ableger, der sich per Roll20 und Discord organisiert. Und da kannst du einfach auf den Discord gehen, sagen, ich möchte mitspielen. Dann musst du noch ein paar extra Regeln. Also es gibt ein Adventures League extra Regelwerk, das dazu dient, dass du deinen Charakter so baust, dass er quasi weltweit an jedem Adventures League Tisch mitspielen kann. Das musst du dir noch anschauen und dann bist du innerhalb von ein paar Stunden bist du da drin. Und was ansonsten Community Support angeht, sowohl da als auch in anderen Communities, es gibt den Discord, die deutschsprachige D&D Community, bei der ich am Rande bemerkt auch Admin bin. Und da wirst du meiner Erfahrung nach immer mit offenen Armen empfangen. Also es gibt ultra viele Leute, die sich freuen, wenn neue SpielerInnen kommen und direkt Einstiegsrunden anbieten oder zumindest sich gerne Zeit nehmen, um dir zu erklären, wie der Hase läuft.
Das klingt ja super. Also du hast jetzt schon Roll20 und Discord erwähnt. Das letzte Jahr ist ja so ein bisschen jetzt in die Geschichte eingegangen als das Jahr des Online-Pen-and-Paper-Spielens. Nun ist ja Dungeons & Dragons auch so ein bisschen abhängig davon, dass man vielleicht mal eine Battlemap nutzt oder ähnliche Mechanismen. Was würdest du jetzt so sagen aus deiner Erfahrung heraus? Was ist denn so das beste Tool dafür? Hm. Gerade wenn es so um vielleicht Dungeon Crawls, Battlemaps, taktisches Spielen geht.
Ja, meiner Erfahrung nach ganz klar Roll20. Die Geschichte hat allerdings einen Haken. Roll20 ist von Leuten gemacht, die relativ technisch denken, würde ich mal sagen. Und das merkt man. Also es ist relativ schwer, sich da einzudenken in die relativ abstrakten Denkmuster, nach denen man da Spiele einrichten muss. Das heißt, man hat eine relativ hohe Einstiegshürde, die man erstmal meistern muss. Du findest zwar Tutorials zu allem, aber im Endeffekt musst du irgendwann verstehen, wie Roll20 denkt, um es richtig nutzen zu können. Und das liegt nicht jedem. Allerdings sehe ich auch nicht viel Konkurrenz auf diesem Markt. Es gibt Fantasy Grounds natürlich, es gibt Foundry, es gibt noch weitere Virtual Tabletops, die ich aber, das muss ich an der Stelle auch zugeben, mir nie näher angeschaut habe, weil ich sofort in Roll20 verliebt war, weil das tatsächlich auch eher so meinen Denkmustern entspricht. Aber ich verstehe jeden, der es nicht mag.
Dann, denke ich, haben wir schon mal unseren HörerInnen einen schönen Überblick über das System gegeben und das Ganze drumherum, die ganze Szene. Und ich danke dir ganz herzlich. Wenn du möchtest, darfst du sehr gerne noch mal ein bisschen Werbung dafür machen und auch für dein spezielles Einsteigerset, was man auf deiner Webseite kaufen kann.
Du bescherst mir gerade einen Werbeblock, das freut mich natürlich. ja, dieses Einsteigerset für SpielerInnen ist für den Moment gedacht, wo du deinen Spielenden oder sie sich selber was Gutes tun wollen. Da drin enthalten sind 6 Charaktere mit Papierminis, Initiativehängern und ja noch weiterem Zubehör, das du selber basteln kannst. Also es gibt's auf der DM Guild als PDF-Download, du druckst es aus und du hast was zum Basteln. Und es sind total geile Artworks drauf von Caro Kunze und Mario Bühling. Und geschrieben habe ich's. Ja, kauf das.
Das sind wunderbare letzte Worte. Ich danke dir ganz herzlich, auch danke dir Lea, danke dir ganz herzlich, dass du ein bisschen Zeit für uns hattest und uns das näher gebracht hast.
Und es war auch wichtig, weil wie gesagt, wir sind beide so D&D-Noobs, deswegen war es jetzt echt super, jemanden zu haben, der uns da ein bisschen mehr drüber erzählt.
Und wir wünschen dir ein sehr erfolgreiches Jahr mit Dungeons & Dragons.
Ja, danke schön. Ja. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht mit euch beiden.
Tschüss. Schön.
Mach's gut. Ciao.
Tschö.
Das kann sich auch im internationalen Maßstab an. 2, 3, nochmal.